tauchst halt erst in so eine milchige Suppe ab, wo auch ordentlich Strömung gewesen ist. Das heißt, wir haben eine Leine im Wasser, an der wir uns orientieren können, dass wir nicht abdriften. Du weißt halt, dass die Haie da sind, weil du die schon vom Boot aus gesehen hast, weil die einmal nah ans Boot gekommen sind. Dann hüpfst du da ins Wasser, tauchst runter und dann dreht man sich halt relativ zügig immer im Kreis und um, weil du halt sehen willst, von wo kommt das Tier. Und es kommt in der Regel immer von da, von wo du es halt nicht erwartest. Also es kommt immer aus dem Rücken. Ja, und dann ist das so ein Ninja-Tanz, sag ich mal, mit den Tieren. Und man muss sehr schnell sein, man muss sehr wach sein, um dann halt das Tier so filmen zu können, wie man das gerne will.
Helden der Meere. Der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Stell dir vor, du reist nach Japan. Von der absoluten Nordspitze Japans nimmst du noch ein Boot auf eine entlegene Insel. Dort ist fast noch nie jemand im Wasser gewesen und hat die Unterwasserwelt erkundet. Dein Auftrag ist es, hier Filmaufnahmen zu machen. Du machst dich also bereit und begibst dich in eine nicht nur für dich unbekannte Welt. Eine Welt, in der es große Fische geben kann, auch große Haie, und du nicht ganz genau weißt, was dich erwartet. Das ist eine der Facetten des Jobs eines Unterwasserkameramanns. In dieser Folge ist Lennart Rossenfeld zu Gast. Wer schon länger Helden der Meere hört, der kennt ihn bereits, denn er war schon in den Folgen 7 und 31 zu Gast. Aus der Community kam jetzt der Wunsch, gerne weitere Folgen zu machen mit Gästen, die es schon einmal gab, um so ein bisschen ein Follow-up zu bekommen, herauszufinden, wie haben sich diese Menschen weiterentwickelt. Und da passt Lenny hervorragend, denn er hat tatsächlich eine ordentliche Entwicklung hingelegt. Vor 3 Jahren stand er noch ganz am Anfang seines Berufslebens und mittlerweile ist er ein etablierter Unterwasserkameramann. Wir begleiten ihn heute auf einen Terra-X-Dreh, in Momente wie den in Japan, wo er in unbekannte Welten vorgedrungen ist, aber auch in die manchmal frustrierende Realität des Unterwasserfilmens, an Tage, an denen einfach nichts zu klappen scheint. Diese Aufnahme haben wir letzten November aufgenommen, also November 2023, und es hat einige Zeit gedauert, bis jetzt der richtige Zeitpunkt kam, um diese Folge zu veröffentlichen. Das wollte ich nur dazu sagen, damit ihr euch nicht wundert, wenn er von diesem Jahr spricht und das gar nicht in dieses Jahr reinzupassen scheint. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei dieser Episode, in der uns Lennart Rossenfeld mitnimmt in sein Leben als Unterwasserkameramann, die Aufträge, die er bekommen hat, die Abenteuer, die er dabei erlebt hat, Retreats mit Ikonen seines Businesses, aber auch mit dem Preis, den er für diesen Traumjob zahlen muss. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei dieser Folge. Moin Lenny.
Moin Christian, hallo.
Ich freue mich, mit dir hier im Hotelzimmer zu sitzen. Wir haben gestern zusammen im Dive for Life die erste Helden der Meere Freitauch-Session erlebt. Du hast das Ganze mit der Kamera begleitet.
Genau.
Und als du dann schon mal da warst, haben wir gesagt, ey, komm, das letzte Mal, dass wir gesprochen haben, das ist jetzt gute 2 Jahre ist das her.
Längst überfällig auf jeden Fall.
Ganz genau. Und da wollen wir doch mal reinschauen, was der Unterwasserkameramann unserer Herzen in den letzten 2 Jahren so erlebt hat.
Das hast du jetzt aber sehr süß gesagt. Das bin ich tatsächlich der Kameramann der Herzen? Das ist ja eine schöne Sache eigentlich.
Also ich meine, waren jetzt ein paar Vorschusslorbeeren, aber man kann schon sagen, dass es
wieder mal maßlos übertrieben, wolltest du sagen.
Es gab auf jeden Fall einige Leute, von denen ich genau weiß, dass sie die Folgen mit dir sehr nett und dich sehr sympathisch fanden. Und dementsprechend freue ich mich darauf, dass wir jetzt eine kleine Fortsetzung machen.
Das freut mich sehr zu hören und ich freue mich jetzt nochmal wieder ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern heute.
Meine Güte, das ist ja ein Kuschelkurs hier.
Ja, ich wollte gerade sagen, aber vielleicht liegt es auch am Ambiente hier, was so um uns drum herum ist.
Das ist so, genau, man kann das vielleicht kurz erklären. Damit hier in diesem Hotelzimmer mit an sich recht kahlen Wänden der Sound ein bisschen besser ist, haben wir so ein Konstrukt aus verschiedenen Lampen und Ähnlichem gebaut, wo wir dann die Bettdecken so drüber gelegt haben, die hier in meinem Hotelzimmer waren.
Vielleicht sollten wir gleich nochmal ein Foto machen.
Machen wir ein Foto bei Social Media. Und das ist jetzt so ein bisschen,
genau.
Ihr kennt das vielleicht, wenn man als kleine Kinder so mit einer Bettdecke unter einem Tisch oder unter Stühlen so eine Höhle gebaut hat.
Wir bauen uns eine Höhle,
genau. Sich das ja. verkrochen hat. Und so ungefähr fühlt sich das jetzt an, wo Lenny und ich sitzen. Und deswegen fängt das hier jetzt auch auch gerade so kuschelig an. Aber wir wollen jetzt nicht uns in den Bettdecken einkuscheln, sondern wir wollen Meeresrauschen hören.
Meeresrauschen.
Wie wäre denn das jetzt für dich? So ein perfekter Dreh unter Wasser.
Das ist jedes Mal so eine Frage, die ist eigentlich total offensichtlich, dass sie gestellt wird, aber es ist jedes Mal eine Frage, wo man drüber nachdenkt kurz oder wo man kurz drüber nachdenken muss. Weil es kommt natürlich ja immer so ein bisschen drauf an, was man jetzt quasi machen will. Aber schlussendlich ist der perfekte Dreh, dass genau das eintritt und das passiert, was man sich überlegt hat, was man machen will. Weil das
ja, aber wo wäre der denn da? Also wir müssen ja erstmal uns ins Setting reinbewegen.
Ach du, keine Ahnung. Das kann in ganz kalten Gewässern sein. Ein, wie wir da schon mal drüber gesprochen haben.
Aber wenn du
haben.
Dir jetzt eins aussuchen müsstest, also wo du jetzt zack,
da hätte ich glaube ich keins. Ich hätte glaube ich kein Setting, wo ich dir jetzt direkt sage, das ist das Perfekte gerade, weil ich weiß auch gar nicht, ob es das Perfekte so unbedingt immer gibt.
Und dein Lieblings? Also wenn, mal angenommen, du hast jetzt die Möglichkeit, dich für einen Tag in dieses Setting zu beamen und du musst dich jetzt entscheiden, sonst verfällt die Möglichkeit.
Ja, auch das ist eine schwierige Frage, weil ich bin jetzt gerade so am Überlegen, suche ich mir jetzt was Anspruchsvolles raus oder ist das Perfekte halt einfach super easy entspannt? Weil wenn es jetzt super easy entspannt wäre, dann reden wir über ein Setting, wo wir 28, 29 Grad Wassertemperatur haben. Ich kann mit einem feinen, dünnen 3 Millimeter ins Wasser hüpfen. Ich habe vielleicht 2 Sachen, die ich am Tag machen muss. Hab ein cooles Team um mich drumherum, einen guten Vibe allgemein auf dem Boot und drumherum. Aber das ist nicht die Realität. Also das ist die absolute Ausnahme. Das ist so manchmal das Wunschdenken, wo man sich wieder so zurückwünscht in, ich sag mal, das Urlaubstauchen. Man macht 2, 3 Tauchgänge am Tag, hat seine Kamera mit dabei und kann ganz entspannt machen zwischen den Oberflächenpausen, wenn man auf Scuba taucht. Ein nettes Getränk, eine Runde schlafen. Das ist so ein Urlaubstag, sag ich mal, der unter Wasser vielleicht perfekt wäre. Die Realität sieht halt oft ganz anders aus. Oft ist das so, dass man halt keine Pausen hat und auch kein tolles Safari-Schiff hat, wo 5 Sterne und All-Inclusive ist. Aber da ist halt so die Herausforderung dann oft eher so das Thema, was vielleicht den perfekten Tag ausmacht. Wenn man sagt, die Konditionen passen super, das Wetter stimmt, die Tiere sind da oder der Mensch, mit dem man zusammendreht, macht genau das, was gemacht werden muss. Alle Bilder sind scharf, es sitzt alles. Das ist eigentlich auch ein perfekter Tag. Aber jetzt sozusagen, das ist der perfekte Ort und die perfekte Windrichtung und die perfekte Strömung, kann ich dir jetzt so ad hoc gar nicht sagen, weil man sich da jedes Mal immer neu drauf einstellen muss. Und dann kann der perfekte Tag überall auf der Welt heute einfach so da sein.
Dann lass uns doch einfach mal einsteigen in die Realität deiner Arbeit. Und das machen wir in der nächsten Kategorie.
Abenteuer Ozean.
Mir ist aufgefallen, du hast in den letzten Jahren angefangen für Terra X zu drehen.
Ja, genau.
Sehr cool. Herzlichen Glückwunsch erstmal.
Dankeschön.
Und du warst mit Uli Kunz unterwegs, auch einem gemeinsamen Bekannten von uns. Vielleicht beschreibst du mal, was war da so der Auftrag und deine Perspektive als Kameramann auf diesen Trip, der da euch bevorstand?
Ja, also man muss dazu sagen, dass der Uli ein total cooles Team hat. Habt ihr ja auch schon einige davon da gehabt, das Team von Submaris. Und was da halt cool ist, ist, dass die Jungs sich auch auf den Drehs gegenseitig immer total viel unterstützen. Das heißt, dass ab und zu mal der Flo Kamera macht, wenn der Uli dreht, oder der Uli macht mal Kamera, wenn der Flo dreht. Das bringt ja total viele Vorteile mit, weil wenn man ein Team ist und eingegroovt ist und weiß, wie der andere taucht, dann ist das auf jeden Fall eine sehr gute Sache. Aber in diesem Fall, wo ich jetzt mit dazugekommen bin, war das so nicht möglich, weil eine Grundvoraussetzung war, dass der Kameramann, der dreht, apnoe tauchen kann, weil wir Blauflossentunfische drehen wollten und unter anderem wollten wir die in einer Fischfarm drehen. Und in dieser Fischfarm hieß es halt erst, es ist nicht erlaubt, mit Gerät zu tauchen, sondern nur auf Apnoe. Da musst du halt einen Kameramann haben, der das halt kann. Und die letzten Jahre habe ich das gelernt, mit einem Atemzug mit der Kamera unter Wasser zu drehen. Und Uli und ich kannten uns vorher. Und dann ist ihm irgendwann so eingefallen, so, ach Mensch, ich kann ja den Lenny auch mal fragen, ob der vielleicht den Dreh auch machen kann. Und so bin ich halt in die Nummer reingerutscht. Und dann haben wir die erste Produktion zusammen gemacht in Sète. Das ist in der Nähe von Marseille, ungefähr so eine Stunde im Mittelmeer. und waren da 10 Tage unterwegs und haben da zusammen gedreht. Und da haben wir dann gemerkt, ey, nicht nur auf Freizeitbasis funktioniert das bei uns beiden ganz gut, sondern halt auch in der Arbeitsbasis. Und da sind ja auch noch ein paar mehr Leute mit dabei. Ist ja nicht so, dass man dann da alleine loszieht oder zu zweit. Da sind dann ja eine Produzentin, Redakteur, Kameramann, Assistent. Da sind ja mehrere Leute dann mit involviert. Und ich bin mit denen allen eigentlich auch sehr gut klargekommen. Und gerade bei solchen Drehreisen verbringt man sehr viel Zeit mit seinen Kollegen. Ja, also wir haben dann noch weitere Stationen für die Produktion abgegriffen. Zum Beispiel waren wir in Japan. Da ist man dann 3,5 Wochen mit den Kollegen auf Arbeitsdienstreise, sage ich mal. Und wenn du dann da jemanden hast, mit dem du einfach nicht so gut klarkommst, weil der, weiß ich nicht, immer blöde Sprüche macht oder morgens so grampig ist, dass du mit dem nicht arbeiten kannst, dann fällt so eine Person für so eine wichtige Produktion eher raus. Und bei mir waren wir irgendwie ganz cool. Wir hatten die ersten 10 Tage ins Klo gegriffen. Also überhaupt.
Also in Frankreich diese 10 Tage.
Ja, genau. Also überhaupt konnten wir nicht das drehen, was wir eigentlich drehen wollten, weswegen wir dorthin gefahren sind, weil die Natur manchmal einfach die Natur ist. Und da ist dann halt wichtig, sich da nicht total entmutigen zu lassen und runterziehen zu lassen und diese positive Energie trotzdem irgendwie mit weiter mitzunehmen. Und das habe ich, glaube ich, bei der Produktion ganz gut gemacht durch die Art, die ich so habe. Und da haben sie mich dann gefragt, ob ich da nicht weiter mitmachen möchte und den Film mit weiter begleiten will. Und so bin ich dann dieses Jahr über dann noch auf weiteren Produktionen für dieses eine Projekt mitgelandet. Und jetzt die Frage, ob es dann halt nächstes Jahr weitergeht, ob sich dann auch im Schnitt zeigt, dass die Bilder scharf sind und nicht verwackelt und so passen und den Anspruch von Terra X genügen. Und dann geht es dann nächstes Jahr dann hoffentlich auch in dem Bereich weiter.
Sehr schön. Dann lass uns doch mal wirklich ins Meer eintauchen und sagst, manchmal ist die Natur und es war ein Griff ins Klo. Nimm uns doch trotzdem mal mit in diese 10 Tage nach Frankreich. Wie sieht das dann aus, wenn dann ein komplettes Kamerateam unterwegs ist? Ihr hattet einen Plan. Was war das genau? Was war das Bild, was ihr vor Augen hattet, was ihr da gerne gedreht hättet?
Wir haben, wie ich gerade ja schon einmal kurz erwähnt habe, eine Dokumentation über den Blauflossentun gemacht. Also unter anderem über den Blauflossentun. Da waren auch andere Thunfische mit dabei, aber es ging prinzipiell um den Thunfisch. Und der Thunfisch, gerade der Blauflossentun, hat eine riesengroße Erfolgsgeschichte im Mittelmeer. Denn dort wurden vor etlichen Jahren Quoten eingeführt, wie viele von den Tieren gefangen werden dürfen, in welcher Größe sie sind. Und das hat sehr gut funktioniert. Und das hat dazu geführt, dass sich der Thun gut erholt hat im Mittelmeer. Und dort gibt es ein Forschungsteam, die Thunfische fängt mit einer Angel und den dann einen Sender verpflanzt, sag ich mal, oben an die Rückenflosse.
Nimm uns mal mit auf dieses Boot. Also so irgendwann ist es dann soweit, man hat diesen einen Tag, man weiß, okay, jetzt geht's los. Wie entwickelt sich so dieser Tag?
Also man stellt sich das vielleicht am Ende ein bisschen zu abenteuerlich vor, so wie du das gerade sagst, weil der Tag beginnt tatsächlich schon am Vortag. Also der Tag beginnt eigentlich am Abend davor. Da mache ich meine ganze Technik meistens immer fertig. Das heißt, dass die Kamera im Unterwassergehäuse ist, dass die Akkus alle geladen sind, Speicherkarten alle an den Plätzen und auch schon formatiert, die Kamera auch schon grob voreingestellt ist, damit, wenn es halt schnell geht, damit alles griffbereit ist. Die Tauchsachen sind gepackt. Und dann geht so ein Tag, gerade da jetzt in Frankreich, sehr früh los. Das heißt, man steht so gegen 5:30 auf, dass man um 6 Uhr soweit ist, dass man ein kleines Frühstück einnehmen kann. Frühstück ist dann meistens morgens so ein Kaffee und in dem Fall halt ein Croissant. Man will auch nicht zu viel essen, weil man halt weiß, dass man jede Minute ready sein muss und weil wir am Freitauchen sind. Und da möchte man nicht so einen vollen Magen haben, sondern eher nüchtern sein. Das heißt, dass das Frühstück sehr gering ausfällt. Dann geht man im Dunkeln in den Hafen. Dann kommt so, und das ist eigentlich ein schöner Moment, dann kommt so langsam, ich liebe das, wenn morgens die Sonne aufgeht, man seine Sachen aufs Boot schmeißt und dann rausfährt und der Sonne entgegen sozusagen. Dann fährt man raus und ja, und dann beginnt das Wartespiel. Ne? Also man fängt dann halt an, die Thunfische anzulocken, die Angeln ins Wasser zu werfen und hofft dann natürlich, dass man einen Thunfisch angelt. Weil nur so können wir halt den Sender an dem Thunfisch platzieren. Und wenn du halt mal Glück hast, dann ist das in einer halben Stunde durch. Und dann musst du halt aber auch in einer halben Stunde komplett ready sein. Das heißt, so ab dem Zeitpunkt, wo wir an der Stelle sind und wenn wir angekommen sind und das ganze Prozedere losgeht, bin ich ready. Das heißt, ich habe meinen Anzug an, ich habe meine Maske griffbereit, ich habe meine Flossen griffbereit, ich habe den Bleigurt auf den Hüften, die Kamera liegt an der Stelle, wo ich sie schnell greifen kann und dann ins Wasser hüpfen kann. Und bin quasi die ganze Zeit in Alarmbereitschaft. Mhm. Und dann wartet man.
Und dann beißen ja wahrscheinlich nicht nur Thunfische an, sondern auch anderes. Also oder hat überhaupt nichts gebissen an dem Tag?
Also an dem Tag haben wir tatsächlich einen Biss gehabt, was tragischerweise ein Blauhai gewesen ist. Ist doppelt tragisch, weil das war mein erster Hai im Mittelmeer, den ich dann an einer Leine gesehen habe. Aber das ist halt.
Konntet auch, ihr den wieder befreien?
Ja, der hat sich von alleine befreit. Also der war auch nicht richtig gehakt. Der hat sich an der Brustflosse gehakt. Der Fischer hat das von Sekunde an eins gemerkt, dass das kein Thunfisch, der da dran ist. Das ist natürlich irgendwo schon hart, sowas zu sehen, aber das ist halt auch die Realität. Also das gehört halt auch mit dazu. Wo Fische gefangen werden, gibt es auch Beifang. Selbst wenn man so eine super nachhaltige Fischereimethode wie das Pole-and-Line-Fischen hat, das was wir dort auch porträtiert haben, weil du schmeißt eine Angel rein und gehst ganz gezielt auf ein Tier, birgt halt auch die Gefahr, dass dort mal Beifang mit bei ist. Und das ist zum Beispiel halt auch ein Teil der Dokumentation, die wir gedreht haben, die auch Fischereimethoden erklären, wie der Thunfisch zum Beispiel gefangen wird und was damit halt einhergeht. Also jeder kennt die Thunfischpizza, aber was heißt es quasi, den Thunfisch, und was ist das für ein Thunfisch, der auf dieser Pizza drauf ist, und was kommt damit.
Ja, und das.
Also das nimmt einen sehr großen Raum dann irgendwann ein. Und
Da frage ich jetzt auch nicht zu tief nach, weil ich mit Uli schon gesprochen habe, dass er mit uns zusammen nochmal eine Folge macht und wirklich wir über Fischerei reden.
Das kann er auch sehr viel besser erklären als ich. Auf jeden
Also
Fall.
Er kann es auf jeden Fall extrem gut erklären. Und ich will jetzt nicht, dass ich ihm später noch sagen muss, du Uli, bist wieder ausgeladen. Lenny hat schon alles verraten.
Nein, das wollen wir
natürlich Sondern wir nicht. Wollen jetzt natürlich wissen, wie ist da dein Blick als Kameramann auf diesen Dreh und auf diese Situation gewesen? Und also der Tag zieht sich dann und man merkt wirklich, du bist die ganze Zeit ready und es passiert nichts. Ein Biss, das war dann nichts. Und dann fährt man nach Hause und die Kunst bei euch war es, dass ihr trotzdem gute Laune behalten habt und die Stimmung am Ende so gut war, obwohl es eigentlich eine frustrierende Sache war, dass die gesagt haben, boah, ey, wenn die das hinkriegen schon mit einer guten Stimmung, dann wollen wir den Lenny auch mitnehmen auf den nächsten Dreh. Und der ging dann nach Japan.
Ja, genau.
Stell uns mal dieses Tauchrevier vor. Wo wart ihr da? Wie muss man sich das vorstellen? Also, was sieht man da? Wie hört man was? Ne? Nimm uns mal so richtig mit in die Szenerie.
Ja, also Japan allgemein ist eigentlich ein super interessantes Tauchrevier. Da das super facettenreich ist. Bist du oben im Norden, hast du eher karge Landschaften, du hast Kelbwälder, eher gemäßigte Gewässer, und bist du unten im Süden, hast du tropische Gewässer, wo du Mantas sehen kannst, wo du Hammerhaie hast, wo du eine krasse Megafauna hast. Das heißt, dass das Tauchen genau wie das Land im Norden sowie im Süden total unterschiedlich ist. Und wir waren ganz oben im Norden auf Rebun. Das ist der nördlichste Punkt von Japan. Also die nächste Insel war schon russisch. Soweit oben im Norden waren wir. Und die Landschaft dort ist geprägt von Steinen, von Kelbbewuchs, von kargen Gewässern, wo vermeintlich nicht viel Leben ist, aber doch, wenn man genauer hinschaut, auf vielen anderen unterschiedlichen Ebenen das Leben quasi explodiert.
Was war dann dort das Ziel? Was wolltet ihr da für Bilder einfangen?
Dort vor Ort haben wir Produktion von Kelb gedreht. Hört sich jetzt erstmal recht unspektakulär an, ist aber tatsächlich für die Japaner ein essentielles, wichtiges Thema, denn der Kombu, so wie das dort in Japan genannt wird, ist getrockneter Kelb, sind getrocknete Kelbblätter sozusagen, die in nahezu allen Gerichten der Japaner verkocht wird.
Ach krass, die haben es wirklich in Standardzutat in der
Küche. Das ist eine Standardzutat. Das ist, wie wir die Milch in den Kaffee kippen, haben die ein Blatt Kombu in ihrer Suppe drin schwimmen. Also das ist wirklich ein sehr populäres, wichtiges Lebensmittel, was die Japaner aus dem Meer ziehen. Allgemein haben die Japaner ja eine sehr enge Verbindung zum Ozean, sind sagt man Fans, sind große
Meeresliebhaber.
Meeresliebhaber, genau, ja. Die sich viel Nahrungsquellen aus dem Ozean ziehen. Dieser Kelp wurde ansonsten halt wild gefangen. Der wächst wie in einem Wald quasi, wo man dann reingeht mit einer Schere und schneidet sich dann ein paar Blätter ab und nimmt sie dann halt, um davon halt zu leben. Und jetzt ist halt das Problem, wie überall auf der Welt, dass der Ozean wärmer wird. Auch oben im Norden von Japan wird das Gewässer wärmer. Und gerade der Kombu wächst häufig in eher flacheren, ja, Wassertiefen. Und dort ist es mittlerweile so warm, dass der Kombu dort nicht mehr klarkommt. Das heißt, man muss jetzt irgendwie eine andere Alternative finden. Und die Japaner sind da sehr umtriebig und sehr fix und haben dann halt gesagt, komm, wenn jetzt hier an der Küste einfach weniger wird, dann fangen wir an, den selber zu züchten. Und hängen große und lange Seile ins offene Wasser und pflanzen dort den Kelp an. Und dort fängt er dann halt an, Seilen zu wachsen und ist eine super nachhaltige Methode, dieses Produkt zu produzieren, ohne irgendwie was kaputt zu machen.
Dann nimm uns mal mit in die unterschiedlichen Tauchspots. Also das erste ist dann wirklich diese karge, felsige Unterwasserwelt an der Nordspitze Japans. Und du hast mir verraten, das war irgendwie schon ein komisches, mulmiges Gefühl, da reinzugehen. Warum?
Ja, prinzipiell ist jeder Tauchgang, also bei mir ist es jedenfalls so, es mag vielleicht auch andere Leute geben, die da sehr viel emotionsloser sind. Aber wenn ich in einem Land tauche, wo ich vorher noch nie gewesen bin, wenn ich in einem Habitat unterwegs bin, wo ich vorher noch nie unterwegs war, dann geht man natürlich irgendwo mit einem gewissen Vorgefühl irgendwo so ins Wasser, weil du ja nicht weißt, was dich erwartet. Und gerade der erste Tauchgang in dem offenen Blau, wo der Kelp gehangen hat, da ist es jetzt auch nicht 2000 Meter tief, sondern halt irgendwie so 40, 50 Meter, aber du siehst den Grund nicht. Du bist in so gemäßigten Gewässer, wo ja Tiere unterwegs sein können, die durchaus auch mal gefährlich werden, und man ist da alleine da unten, dann denkt man sich dann auch so ein bisschen so, ja, was passiert jetzt hier gerade? Und dann braucht es irgendwie 2-3 Minuten, bis man sich dann da akklimatisiert hat, wo man dann halt weiß, okay, das ist alles easy, das ist kein Problem, wir haben keine krasse Strömung, das ist alles gut, auch wieder Cape reingeholt wird, das geht alles, das ist nicht gefährlich, man muss auf ein, zwei Dinge aufpassen. Und ja, aber es ist halt immer besonders, an Orten zu tauchen, wo vorher noch nicht viele Menschen gewesen sind. Das ist dann schon das Spektakuläre an und für sich, sag ich mal. Ne? Es gibt so viele Orte.
Also da sind vorher einfach auch noch nicht viele Menschen
getaucht. Nee, das ist halt, die Logistik dort ist halt überhaupt nicht geschaffen. Also auf der Insel Rebun gibt es kein Tauchcenter. Das heißt, du hast schon mal gar keine Tanks. Du musst dann mit einer Fähre hinfahren. Du musst nach ganz den nördlichen Punkt von Japan Festland fahren und dann darüber. Das heißt, da wird nicht getaucht. Also die Leute, die dort leben, die haben auch gar kein Interesse dran, dort zu tauchen, und auch gar kein Interesse, dann eine Tauchindustrie dort oben aufzuziehen. Nichtsdestotrotz waren da halt vorher schon mal ein, zwei wagemutige Japaner, die dort getaucht sind, aber dann, wir waren auf jeden Fall das erste ausländische Team, was dort unter Wasser gedreht hat.
Und das hat dir dann auch so ein bisschen das mulmige Gefühl gegeben, dass du sagst, boah, jetzt betritt man hier nicht nur für sich persönlich Neuland, sondern auch ein Gebiet, wo einfach insgesamt bisher sehr wenig Menschen von berichtet haben, wie ist es denn hier eigentlich unter Wasser? Was könnte es hier für Gefahren geben und so weiter und so fort?
Ja, oder auch für Tiere. Und das ist ja das Spannende. Also dieses mulmige Gefühl verschwindet bei mir dann relativ zügig, wenn ich dann einmal im Wasser bin. Also so nach den ersten 5 Minuten weiß ich dann eigentlich, okay, das ist jetzt nicht schlimm oder das ist gefährlich oder so. Ich kann das dann gut einschätzen. Aber es schwebt natürlich immer das Gefühl mit, weil man ja weiß, bei den Wassertemperaturen in dem Gebiet, wo man jetzt gerade ist, so wenn man den Circle da ein bisschen größer macht und da waren Fischer, die haben erzählt das, da macht man sich natürlich schon Gedanken und ist ein bisschen aufgeregt, so was ist jetzt hinter dem nächsten Stein irgendwie so. Naja, also dass unter anderem halt auch dort oben in der Ecke große Thunfischschwärme mittlerweile gesehen werden. Und wenn du einen Film über einen Thunfisch machst und den dann auf einmal an einem Ort findest, wo der überhaupt gar nicht vermutet wird oder wo er nicht für den Film eingeplant ist, ist das natürlich schon eine sehr spannende Geschichte, die sich dann so spontan auftun kann.
Ist das passiert?
Nee, ist nicht passiert, nein. Wir haben von den Geschichten gehört, aber keinen gesehen. Und genauso heißt es halt, dass dort Löwen sein können oder Robben sein können, die wir auch von Land aus gesehen haben, die jeden Moment auch auftauchen können. Es kann auch mal ein Hai vorbeikommen und das kann von ganz großen Haien bis ganz kleine Haie sein. Aktuell passiert viel in unseren Ozeanen, wo Tiere gesehen werden, die ganz lange an diesem Ort nicht mehr da waren, weil wir Wassertemperaturerhöhungen haben. Und das macht gerade sehr viel mit dem Ozean. Und wenn dann halt Fischer dir das vor Ort berichten, die jeden Tag da draußen sind, die da Sachen sehen, die sie sonst so nicht gesehen haben, dann kann man da 50% als Geschichte erstmal abstempeln. Aber da ist dann halt auch ein ganz großer Teil mit bei, der wahr ist. Und wenn man dann da im Wasser ist, dann ist man natürlich gespitzt, wenn man so eine Geschichte gehört hat.
Ja, du erzählst jetzt im Moment noch so sehr nüchtern über diese ganzen Drehs. Also gab es da für dich so richtige Wow-Momente, wo du jetzt so sagen würdest, boah, ey, Leute, das war ja der Hammer?
Also in Japan unter Wasser jetzt nicht so unbedingt. Das liegt aber, glaube ich, auch daran, dass ich einfach nicht der Riesenfan von Kelp und Kleintier bin. Ich kann mich begeistern für Haie, Wale, Delfine, alles, was groß ist und Zähne hat, das ist genau mein Ding. Da ist zum Beispiel, haben wir bei Uli ja auch schon mal gehört, Uli ist da so ein bisschen das Gegenteil. Uli ist total fasziniert von Kelp und kleinen Würmern und Schnecken und alles, was klein und irgendwie weird ist. Und da habe ich mich auch ein paar Mal von anstecken lassen, weil Uli da eine sehr tolle Art hat und einen super mitnehmen kann. Und ja, so ein Kelpwald unter Wasser ist auch eine tolle Sache, so gar keine Frage. Das sieht schön aus. Aber ich bin tatsächlich, habe ich auf dem Dreh dann auch nochmal gemerkt, eher so der Großfisch-Typ. Also der Moment zum Beispiel, als wir dann in Frankreich irgendwann den Blaufin-Thun gefangen haben und ich ein tolles Bild gezogen habe, wie er dann aus dem Wasser rausgehoben worden ist, das war so der Moment, wo ich sage, so, jo, das ist das Bild des Films, das ist das Wow-Bild, sag ich mal. Aber ich darf auch selber gar nicht zu emotionsgeladen an die ganze Kiste rangehen, weil dann werde ich nervös und unkonzentriert und das darf halt nicht passieren, gerade bei so wichtigen Drehs. Da muss man immer on peak sein.
Werbung. Es gibt viele atemberaubende Geschichten aus den Ozeanen zu erzählen. Mit Worten und mit Bildern. Vielleicht hast du ja auch schon mal darüber nachgedacht, eine Kamera mit ins Wasser zu nehmen, um deine Erlebnisse so festzuhalten, dass sie dich und andere begeistern. Dabei stellt das Element Wasser FotografInnen vor ganz spezielle Herausforderungen. Und es geht wirklich nicht nur darum, die Kamera wasserdicht zu verpacken, viel wichtiger ist es, die Besonderheiten der Unterwasserfotografie zu verstehen und sich selbst sowie die Ausrüstung darauf einzustellen. Und genau deshalb gibt es Pan Ocean Photo, das Haus der Unterwasserfotografie. Dort werden TaucherInnen auf ihre nächsten Abenteuer vorbereitet und das Equipment auf ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt. Und das gilt für alle Könnensstufen. Seien es EinsteigerInnen, die mehr Qualität in ihren Bildern sehen wollen, oder die absoluten Profis, die den Anschluss an den höchsten Stand der Technik nicht verpassen wollen. Das Besondere bei Pan Ocean Photo, dort kannst du das Equipment sehen, in die Hand nehmen, ausprobieren und dich ausgiebig beraten lassen. Neben dieser Beratung zum richtigen Setup will Pan Ocean Photo aber auch das Wissen vermitteln, wie man unter Wasser großartige Aufnahmen macht. Darum bieten sie Workshops und Reisen an, die voll im Zeichen der Unterwasserfotografie stehen. Wenn auch du dich für die Unterwasserfotografie interessierst, dann schau doch mal in Münster bei Pan Ocean Photo, dem Haus der Unterwasserfotografie, vorbei.
Switchen wir doch mal zu einer Situation mit Tieren, die große Zähne haben. Und zwar hast du mir von einem Dreh auf Andros erzählt, wo du eine Gruppe von sehr, sehr wilden Riffhaien um dich herum hattest. Was war das für eine Situation?
Ja, das war eine sehr spannende Situation. Wir haben dort eine Expedition durchgeführt mit dem Tauchreiseveranstalter Tomare in diesem Fall. Und der Lukas, unser kleiner Shootingstar aus dem Podcast und mein bester Freund, war auch mit dabei und zusammen haben wir diese Expedition geleitet und sind auf die Insel Andros geflogen. Und Andros ist, glaube ich, eine ziemlich unbekannte Insel der Bahamas, wogleich sie halt die größte ist. Da ist überhaupt kein Tourismus, also wirklich gar nichts. Da gibt es einen kleinen Flughafen, der ist ungefähr so, die Ankunftshalle ist so 30 Quadratmeter groß. Dann sitzen da Bahamian Mama und Bahamian Papa und die sagen dann, schönen guten Tag, schönen willkommen auf Andros. Und dann kannst du dir den Koffer selber vom Rollfeld ziehen, also eine sehr kleine Insel, sehr unerschlossen. Und dort haben wir nach neuen Tauchgründen quasi geguckt, um mit Haien zu tauchen. Und gerade auf den Bahamas ist es gang und gäbe, dass es beim Haitauchen die Haie angefüttert werden. Und über einen gewissen Zeitraum gewöhnen sich diese Tiere halt da dran und verlieren so ein bisschen den persönlichen, originellen Charakter, sag ich mal. Weil die wissen, die kriegen jetzt gleich was zu fressen, die kommen genau an diesen Ort, weil sie da was gerochen haben und alles ist entspannt und alles ist easy. Wenn du dieses Setting jetzt aber mitnimmst und an einen Ort packst, wo die Tiere das nicht gewöhnt sind, dann lernst du sie halt in der wahren Natur kennen. Und wir alle haben irgendwie das Bild von dem Riesenhai vor Augen, 4 Meter Tigerhai kommt auf dich zu, es wird dramatisch und gefährlich und das Maul geht auf und ah. Aber tatsächlich sind es halt so Riffhaie, die einem das Leben viel schwerer machen können und die halt auch viel mehr, also die sehr viel mehr pushen unter Wasser und viel pushier sind, weil die so agil sind und so unberechenbar sind. Und wenn wir uns dann halt in einem Gewässer befinden, wo du so an dem Tag, in dem Channel, wo wir getaucht haben, würde ich mal sagen, hatten wir so ungefähr so 7 Meter Sicht. Und dann kommen diese Riffhaie da reingeschossen, das alles auf einem Atemzug, das ist dann schon eine spannende Kiste.
Habt ihr die dann auch angefüttert?
Ja, also wir haben eine, man sagt eine Bait, was heißt angefüttert? Nein, wir haben sie nicht direkt angefüttert, aber wir haben sie angebaitet. Das heißt, wir haben Fischblut ins Wasser gekippt, um einen Geruchslockstoff ins Wasser zu packen und sie dort halt anzulocken und näher ans Boot zu holen. Aber richtig angeködert, also dass sie durchgängig was zu fressen bekommen haben, das haben wir nicht getan.
Okay, vielleicht kannst du da mal kurz erklären. Ich weiß, das ist auch ein umstrittenes Thema. Grundsätzlich bin ich davon überzeugt, dass ihr da sehr, sehr vorbildlich vorgeht und versucht wirklich im absoluten Sinne der Sicherheit zu handeln, weil ihr auch wisst, das ist genau im Sinne der Natur, weil ihr wollt den Haien ja das Image nehmen, dass sie gefährliche Räuber sind, vor denen wir Menschen uns fürchten müssten. Es sind Räuber, aber wenn man richtig mit ihnen umgeht, dann kann man auch friedlich interagieren. Und vielleicht kannst du da mal beschreiben, wo ist der Unterschied zwischen richtigem Anlocken und falschem Anlocken? Oder bist du dafür der falsche Ansprechpartner?
Ja, also ich bin jetzt auf jeden Fall nicht der absolute Oberprofi. Da denke ich mal, haben wir Haiforscher, die da sehr viel mehr zu sagen können. Aber ich musste gerade so ein bisschen schmunzeln, als du gesagt hast, zwischen Anlocken und richtigem Anlocken. Weil schlussendlich ist es so, wenn du versuchst, mit Haien zu tauchen oder mit Haien interagieren willst und das halt auch mit großen Haiarten machen willst, dann fährst du entweder an den einen Ort, wo du halt weißt, hier sind die Tiere zu 100% und hier schwimmen 50 Tigerhaie rum. Das heißt, du wirst schon mindestens einen sehen, um mit dem tauchen zu können. Oder du fährst halt an Orte, wo du halt sagst, hier könnten sie eventuell sein. Jetzt ist ja aber so ein bisschen das Problem, du weißt ja nicht, wo sie sind. Du siehst sie nicht, die springen nicht aus dem Wasser und sagen, hey, hier drüben, sondern du musst sie ja irgendwie finden. Das heißt, du musst sie oder du willst sie ganz gerne anlocken. Und da gibt es jetzt unterschiedliche Methoden und das ist, glaube ich, auch das, worauf du hinaus willst. Man kann es jetzt einmal machen, dass man offenen Bait im Wasser hat. Das kennt man bestimmt auch aus Videos, wo so ein großer Thunfischkopf im Wasser hängt und der weiße Hai will da reinbeißen und dann wird der Thunfischkopf weggerissen und der Hai springt aus dem Wasser. Oder du machst es halt, indem du halt nur den Geruch quasi ins Wasser packst. Also indem du das Blut von den Fischen ins Wasser kippst und dann bildet sich ein riesengroßer Teppich an Geruchsstoff und Haie können sehr gut riechen. Mhm. Die riechen das, schwimmen diesem Geruch nach und sehen dann halt so, das riecht ja hier interessant und dann kommen sie an der Quelle an und an der Quelle wartet dann aber kein riesengroßer Fischschwarm, sondern halt so ein Typ mit der Kamera, der sagt, hey, cool, dass ihr da seid, darf ich mal ein Bild von euch machen? Also eigentlich ein bisschen Verarsche.
Okay, aber warum ist die eine Methode besser als die andere?
Naja, es ist halt ein ähnliches Thema, wenn man das jetzt runterbricht und sagt, wir wollen allgemein Wildtiere anfüttern. Es gibt Orte, da macht das durchaus Sinn, ne? Wenn es jetzt wenig zu fressen gibt und wir über den Wald reden und da gibt es Tiere, die haben kein Fressen im Winter und man legt da ein bisschen was hin, dann hilft man denen. Machen wir das jetzt aber im Sommer, wo genügend zu fressen im Wald ist, dann verlernen diese Tiere, sich auf die natürlichen Futterquellen zu stürzen, sondern gehen immer an den Punkt, wo der Mensch eingreift und dieses Tier füttert. Und manchmal ist das dann halt so, dass es für das eine zu viel ist und dass es dann zu dick wird oder einen Vorteil hat anderen Tieren gegenüber. Und dadurch verändert man halt ganz bewusst die Kette.
Ja.
Und so gesehen ist es halt
ein dezenterer Eingriff, wenn man nur anlockt, aber genau, nicht wirklich füttert.
Richtig, ja, ganz genau.
Okay, verstehe. Und dann beschreib doch mal diese Situation. Also diese Riffhaie, wie groß sind die in etwa? Also nicht ganz so groß, sagst du?
Ja, das auch, liegt auch wieder im Auge des Betrachters. Also diese Riffhaie, die wir so hatten, die waren so zwischen 1,5 und 2 Meter. Wobei die 2 Meter schon sehr groß waren. Ich würde sagen, das ist eher so 1,30, 1,50 so war ungefähr.
Dann seid ihr da abgetaucht. Ihr hattet das Blut ins Wasser gemacht. Die Haie sind dann gekommen. Ihr hattet schlechte Sicht. Und jetzt nimm uns mal mit in diesen Moment. Wie war es dann unter Wasser? Was hat sich dann da abgespielt? Wie habt ihr das erlebt?
Naja, du tauchst halt erst in so eine milchige Suppe ab, die relativ flach war, weil wir da in so einem kleinen Channel getaucht haben. Das heißt, wir waren in 3-4 Meter Wassertiefe, wo auch ordentlich Strömung gewesen ist. Das heißt, wir haben eine Leine im Wasser, an der wir uns orientieren können, dass wir nicht abdriften, und an der man sich auch zur Not festhalten kann, wenn man halt wieder an der Oberfläche ist. Und du weißt halt, dass die Haie da sind, weil du die schon vom Boot aus gesehen hast, weil die einmal nah ans Boot gekommen sind. Dann hüpfst du da ins Wasser, tauchst runter. Und dann dreht man sich halt relativ zügig immer im Kreis und um, weil du halt sehen willst, von wo kommt dieses Tier. Und es kommt in der Regel immer von da, von wo du es halt nicht erwartest. Also es kommt immer aus dem Rücken. Es ist selten, dass der direkt von frontal auf dich zuschwimmt, gerade bei Riffhaien. Ja, und dann ist das so ein Ninja-Tanz, sag ich mal, mit den Tieren. Und man muss sehr schnell sein, man muss sehr wach sein, um dann halt das Tier so filmen zu können, wie man das gerne will. Also das ist halt dann, dass man nicht nur die Schwanzflosse sieht, sondern auch mal den Kopf.
Genau, und das heißt von den Haien selbst, das klang jetzt so sehr wilde Haie in der Situation. Also die sind dann von dem Blut angelockt und dadurch irgendwie schon ziemlich getriggert, sage ich mal. Aber da ging jetzt nicht für euch irgendeine Gefahr aus, dass ihr gesagt habt, boah, wir müssen echt wach sein, um jeden Hai immer im Blick zu haben. Sonst ging eher darum, wach zu sein, um die auch im Bild zu haben.
Nee, also das kann ich überhaupt nicht so sagen. Also egal, mit was für Haien wir tauchen und egal, in was für einem Zustand die sind, du musst immer wach sein. Und das Schwierige ist halt, die Kameraarbeit zusammen mit dieser Wachsamkeit zu vereinen. Es ist total egal, ob das jetzt ein kleiner karibischer Riffhai ist oder ob das ein großer Tigerhai ist. Jeder Hai ist prinzipiell gefährlich für einen. Da den Überblick nicht zu verlieren zwischen Kameraarbeit und Wachsamkeit dem Tier gegenüber, das ist halt das Schwierige. Und deswegen tauchen wir halt mindestens immer zu zweit, wenn wir solche Sachen machen, eher zu dritt, dass wir halt eine Person haben, die immer unseren Rücken quasi im Auge hat.
Hm. Und gab es irgendwie so einen Shot, einen Moment auf diesem Trip, der für dich ganz besonders war? Irgendein Takeaway oder sind das dann alles?
Ist naja,
das dann
also der Takeaway von dieser Geschichte für mich ist, dass das Tauchen an so auch wieder total unbekannten Orten total viel bringen kann oder halt auch die Enttäuschung in Persona sein kann. Also man fährt dahin und hat halt natürlich das Ziel, ein Tier X zu sehen und das halt auch zu filmen und tolle Bilder mitzubringen. Aber wenn du halt an Orten bist, wo diese Tiere halt nicht angelockt werden und du halt wirklich danach gucken musst und du musst ganz viele Parameter im Kopf haben. Du musst die richtigen Tidenzeiten rauskriegen. Du musst die richtigen Mondphasen haben. Du musst die richtige Wassertemperaturen wissen, das richtige Habitat unter Wasser. Da gehört ganz viel zusammen, bis man dieses Tier dann halt wirklich findet. Das ist dann schon ein Unterschied und das ist auch spannend, sowas halt zu machen, als an einen Ort zu gehen, wo seit 15 Jahren mit diesen Tieren getaucht wird. Man weiß halt, da sind sie und das ist alles easy und kein Problem. Und das ist definitiv eine spannende Sache und das hat mir zum Beispiel halt auch gezeigt, dass man natürlich mit einer Erwartung irgendwo hinfahren sollte und auch kann, dass man aber halt auch lernen muss, wenn diese Erwartung nicht erfüllt wird, dass das durchaus auch normal ist. Weil wir haben halt nie eine Garantie auf ein Tier und das habe ich schon sehr oft mitbekommen, dass Leute an einen Ort fahren und halt sagen, ich komme hierher, um das zu sehen, weil ich habe auf Social Media gesehen, das gibt's hier. Habe ich schon 1000 Videos von gesehen. Und dann kommst du da hin und dann ist das Tier nicht da. Und dann sind die Leute irgendwo ein bisschen angepisst und sagen halt, warum haben wir das denn nicht gesehen? Ja, das ist der Ozean. Und solche Orte wie zum Beispiel Andros belohnen einen manchmal, wenn man halt durchzieht und dann halt tolle Dinge erleben darf. wie wir das zum Beispiel mit den Riffhainen gemacht haben oder dann dort an einer Navy-Boje getaucht haben, wo Babyseidenhaie waren. Und das sind dann halt so tolle Sachen, wo man halt weiß, ja, okay, hier waren schon ein paar Leute vor uns, aber wir sind gerade so mit die Ersten, die diesen Ort hier quasi gerade finden. Das ist dann schon eine coole Sache.
Hm. Eine weitere spannende Reise, die du in der letzten Zeit gemacht hast, war auf den Philippinen. Da gab es eine Image-Maker-Tour, so nennt sich das. Und du warst als Young Talent eingeladen. Also ich glaube, was ist das, irgendein großes Hotel? Oder?
Genau, das ist, ist ein recht großes, hochkarätiges Tauchhotel, in dem ich dort war. Und ich war da schon tatsächlich 2020 zu eingeladen. Aber dann kam Corona so dazwischen und dann ist das alles nichts geworden. Und jetzt wurde die Reise nachgeholt, 2022. Und ja, das ist eine Reise, wo Fotografen und Filmemacher weltweit zu eingeladen werden. Dann ist man 2 Wochen dort vor Ort und ist die erste Woche auf der einen Insel und dann die zweite Woche auf der anderen. Und ja, kann da dann halt quasi die ganze Zeit tauchen und filmen und fotografieren. Und sich super cool mit der Szene vernetzen, mit Leuten, mit denen man sonst so einfach nicht in Kontakt kommen würde, würde ich jetzt mal sagen.
Und das sind dann wirklich so richtige Ikonen der...
Ja, also liegt natürlich immer im Auge des Betrachters, aber eine Ikone, die mir da definitiv im Gedächtnis bleibt, mit der ich mich auch viel unterhalten habe, war Marty Snyderman. Mag jetzt erstmal so der Name vielleicht nicht allen was sagen, aber das ist der Kameramann, der Free Willy gedreht hat. Also, und das ist ja schon ein Film, wenn man sich jetzt mit dem Ozean ein bisschen auskennt, der Orca in Gefangenschaft, der dann in die Freiheit kommt, schon ein sehr, ja, besonderer Film, den viele Leute auch irgendwo schon mal gesehen haben und kennen. Und mit dem Kameramann dann mal darüber zu reden, der in den 70er Jahren, in den 80er Jahren angefangen hat, unter Wasser zu drehen, als einer von vielleicht 5, 6 auf der Welt, die Methoden, die sie genutzt haben, was der gesehen hat, was der erlebt hat und eine Karriere hingelegt hat, das ist schon sehr interessant. Und da habe ich mir halt selber viel rausziehen können. Und man selber denkt dann halt irgendwie ja auch so, boah, krass, du bist da irgendwo eine Legende, dass du das alles gemacht hast. Und dann sitzt dieser gestandene Mann vor dir und sagt halt so, ja, ich glaube, aber du hast es heutzutage viel schwieriger. Und dann sagt er halt so, ja, ich bewundere das, dass so viele junge Leute an so einen Traum denken, das zu machen und zu leben und das auch irgendwie hinkriegen. Er sagt halt ganz klar, damals, als er in den 80er Jahren angefangen hat und du hattest eine Unterwasserkamera, dann warst du der, der die Unterwasserkamera hatte. Dann warst du schon the person. Und heutzutage kann man sein Smartphone mit unter Wasser nehmen und rein theoretisch kann jeder tolle Bilder drehen. Das kann jeder machen. Und damals konnte das halt nicht jeder. Und wenn du halt der eine warst, der das konnte, dann bist du auch der eine gewesen. Und heutzutage ist der Markt halt viel offener. Man muss sich viel mehr beweisen und viel mehr auf dem Kasten haben, als nur eine Sache zu können. Mhm. Macht's für junge Leute heutzutage, glaube ich, sehr schwer, in diese Szene halt reinzukommen, weil der Standard der Industrie mittlerweile extrem hoch ist. Und damals war das halt so, wenn du ein Bild von einem Blauhai gemacht hast, dann warst du wahrscheinlich der einzige Mensch auf der Welt, der ein Bild vom Blauhai hatte. Das war schon unfassbar. Und heute reden wir darüber, dass die Blauhaie in 8K und Super Slow-Mo und hast du nicht gesehen, festgehalten werden aus Winkeln, die Menschheit noch nicht gesehen hat, was unmöglich ist zu sehen. Das war damals halt einfach technisch überhaupt nicht möglich. Und so ein Generationengespräch zu führen, das war schon sehr, sehr cool.
Und dann warst du da mit diesen Leuten unterwegs, viele hochkarätige Unterwasserfilmer und Fotografen. Was gab's da für Situationen, die irgendwie abgelichtet haben, vielleicht auch irgendwelche lustigen Geschichten, wenn dann auf einmal alle auf einem Haufen sind? Kann ich mir vorstellen, das war doch bestimmt eine ganz besondere Gruppe, die da unterwegs war.
Ja, definitiv. Und gerade wenn du nur Fotografen und Filmemacher ins Wasser wirfst, dann ist das halt der Kampf um das Tier, sag ich mal so ein bisschen. Und um dem Ganzen zu entzerren, haben wir das in 2 Gruppen aufgeteilt. Und die eine Gruppe ist links rum, die andere Gruppe ist dann rechts rum. Oder wir sind an komplett unterschiedliche Riffe gefahren. Und dort, wo wir waren, waren vor allen Dingen die Critters, also die kleinen Tiere, total interessant. Das heißt, wir haben kleine Sepien gedreht, wir haben Fetzenfische gedreht, wir haben Seepferdchen gehabt, auch ab und zu mal eine Schildkröte oder eine Wasserschlange oder so. Aber das waren jetzt prinzipiell nicht die großen Tiere, wie man sie von den Philippinen auch kennt. Es waren keine Mantas oder Walhaie irgendwie so dabei. Jedenfalls nicht, wo wir das Hauptaugenmerk draufgelegt haben, sondern eher die kleinen Tiere, die wir dort gemacht haben. Das war für mich dann eine ganz neue Herausforderung und auch ganz cool, dass dann Leute mit dabei sind, die sich da sehr drin auskennen, weil Makro ist eigentlich nicht so meine Welt. Aber dann da sich halt gleich ein bisschen Tipps abzuschauen und von den anderen Leuten was zu lernen, das ist natürlich eine coole Sache.
Und dann sollte man ja meinen, mit so vielen Unterwasserfilmern und Fotografen, da wird auch das Team drumherum gut gebrieft sein, auf diese Leute aufzupassen. Aber genau da bist du von einem Boot überfahren worden.
Ja, überfahren ist, glaube ich, da jetzt ein bisschen weit hergegriffen. Ich sag mal so, ich habe es auf den Kopf gekriegt. und zwar gibt es auch auf den Philippinen einen Ort, wo man mit angebaiteten Walhaien schnorcheln kann oder auch tauchen kann. Und das ist zum Beispiel wieder der Punkt, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, wo man dieses ganze Thema sehr kritisch hinterfragen muss, weil an diesem Ort die Walhaie mittlerweile auf den Bait konditioniert sind. Das heißt, da haben die Leute so sehr in das Ökosystem eingegriffen, dass diese Haie nicht mehr wandern, sondern an diesem einen Ort bleiben. Da ist natürlich so die Frage, ist das jetzt eine gute Sache oder ist das keine gute Sache? Und ich habe sehr mit mir gehadert, diese Tour mitzumachen, weil ich bin da vorher rangegangen, habe gesagt, nee, das ist keine gute Sache, das darf man nicht unterstützen und das will ich auch nicht machen. Und auf der anderen Seite habe ich mir halt aber auch gedacht, das ist jetzt eine Chance für mich, mir das halt anzuschauen, mir eine eigene Meinung darüber zu machen, das vielleicht auch bildlich festzuhalten und dann nach außen zu kommunizieren, Leute, wenn ihr sowas seht, dann denkt an das und das. Mhm. Und das musst du dir so vorstellen, es ist ein großer Sammelparkplatz, wo Touristenbusse quasi ankommen, wo Touristen rausgekarrt werden und dann in Boote gesetzt werden. Da sind Leute mit bei, die können nicht mal schwimmen, die waren noch nie im Wasser vorher, die wollen aber unbedingt Walhaie sehen. Dann kriegen die eine Weste angezogen und dann ist es wie in so einem Rondell, dass dann da so philippinische kleine lange Boote im Kreis quasi fahren. Ganz strikte Regeln halt haben. Du darfst nur an deinem Boot bleiben. Du darfst nicht auf die Haie draufschwimmen. Wenn du sie berührst, musst du eine Strafe zahlen. Also schon sehr gut limitiert. Aber halt der absolute Massentourismus ist. Das ist sehr hektisch, wenn man dann da ins Wasser geht. Und ich gehe natürlich, wenn ich einen Walhai vor der Linse habe, mit der Motivation ins Wasser, dieses Tier schön abzulichten und schön zu drehen oder zu fotografieren. Und ich bin es gewohnt, dass die Skipper, mit denen ich zusammenarbeite, auf mich achten und sehen, wenn ich nah am Boot bin, dass sie das Boot nicht mehr bewegen oder die Engine nicht anschalten. Da ist so ein gegenseitiges Aufpassen. Und in dem Moment war das halt alles so hektisch. Einmal für mich, diesen Walhai nicht zu berühren, weil die sehr nah an uns rangekommen sind. Auf der anderen Seite mein Boot nicht zu verlieren, selber die Orientierung nicht zu verlieren, die Kamera richtig zu bedienen. Dass ich nicht gemerkt habe, dass ich mit dem Kopf unter einen dieser Ausleger von diesen Booten gekommen bin. Es war ein bisschen Welle, dann ist dieser Ausleger einmal aus dem Wasser raus. Dann bin ich mit dem Kopf unter den Ausleger und der Ausleger wieder runter. Und als ich dann diesen Ausleger so auf den Kopf gekriegt habe, dann wird dir kurz schwummerig und dann sind auch einmal kurz so ein paar Sternchen vor den Augen. Und in dem Fall ist es gut gegangen. Also ich habe Schwein gehabt, ich hatte eine richtig fette Beule auf dem Kopf und so ein ganz bisschen so einen aufgekratzten blauen Fleck quasi, der so ein bisschen geblutet hat. Aber ich glaube, wenn ich da ohnmächtig geworden wäre, ich habe natürlich als Taucher keine Schwimmweste dann an und da so ein Chaos ist, das kriegt keiner mit. Und dann sinkst du da runter, bist bewusstlos und dann liegst du da unten. Das heißt, dass solche Momente halt häufig viel gefährlicher sind, wo Boote, Menschen und Chaos und Tobabo im Spiel ist, als jetzt das eine Tier. Also Walhaie sind ja so oder so sehr friedliche Mitbewohner. Aber diese Situation mit dem Boot, wie man diesen Ausleger dann so auf den Schädel kriegt, das war schon irgendwo gefährlich. Und
hattest du da einen Buddy dabei, der oder die?
Nein, also ich bin da natürlich nicht alleine im Wasser. Ich hatte meine Leute von dem Trip mit dabei. Die waren auch sehr mit sich beschäftigt und die haben das zum Beispiel in dem Moment gar nicht mitbekommen, dass mir das passiert ist, weil das halt auch einfach schnell geht. So eine Bewegung von so einem Boot, das ist eine Sache von 5-6 Sekunden und dann ist das Thema durch. Und die waren selber mit sich so beschäftigt, dass sie das bei mir gar nicht mitbekommen haben. Ich schätze aber schon, dass wenn die gesehen hätten, dass ich da runtergesunken wäre, dass sie dann das auch gesehen hätten und mich dann auch hoffentlich dann wieder hochgetaucht hätten.
Hm. Wir wollen gerne mal in die nächste Kategorie springen, und zwar das Logbuch.
Logbucheintrag.
Und jetzt ist da ja schon eine ganz schöne Entwicklung zu erkennen. Als wir das letzte Mal gesprochen haben, weißt du noch genau, da kamst du gerade aus der Waschstraße ins Gespräch. Da hast du LKWs geputzt, um dir noch ein bisschen was dazu zu verdienen und hast gesagt, ich hoffe, bald kann ich wirklich davon leben. Und jetzt sprechen wir darüber, dass du Terra X-Drehs machst und dass du als Young Talent zu solchen Trips eingeladen wirst. Und das ist doch eine ganz beträchtliche Entwicklung, und da gibt's so eine richtig schöne Geschichte, die du gestern geteilt hast. Und zwar hattet ihr am allerersten Tag eure Ausbildung zum Bild- und Mediengestalter.
Mediengestalter, Bild und Ton heißt es.
Mediengestalter, Bild und Ton. Die Aufgabe bekommen, auf euren Zettel zu schreiben, was ihr einmal machen wollt mit dieser Ausbildung. Was stand bei dir auf dem Zettel?
Ja, ich bin ja auch mit dem Traumgedanken in dieser Ausbildung gestartet, dass ich irgendwann mal Unterwasserkameramann werde und mein Geld damit verdiene. Und ich habe damals auf den Zettel geschrieben, es war so ein Feld, das will ich einmal sein oder da will ich irgendwann mal hin. Irgendwie so in der Kategorie war das. Ich habe da reingeschrieben, ich muss mal gucken, vielleicht habe ich den Zettel sogar noch irgendwo rumfliegen. Und ich habe damals reingeschrieben, dass ich bei einer BBC-Produktion mal mit dabei sein will. Weil das war immer so mein Ziel, international die große Bühne betreten und das Big, Big Game spielen. Ich glaube, der Moment, den du halt meinst, war der, dass das halt wahr geworden ist und auch relativ zeitnah. Also es ist tatsächlich sogar schon 2020 passiert. Dazu muss man jetzt auch sagen, ich war da jetzt kein Hauptkameramann und ich habe da jetzt auch nicht die Big Story gefilmt, aber ich war auf dieser Produktion mit dabei und habe den Kameramann supportet und habe auch Bilder dazu gedreht, die natürlich, also das heißt natürlich, die nicht in dem Film am Ende mit gelandet sind, aber ich war auf diesem Produktionsstrang mit dabei, mit so einem Kameramann halt mal zusammenzuarbeiten, und das ist schon, ja, das ist eine coole Sache, das so früh schon von der Liste runter zu haken. Hätte ich nie gedacht, dass das so schnell kommt, aber so ist das manchmal gerade in dieser Branche.
Und da klingt jetzt ja sehr, sehr viel durch, dass das eine tolle Entwicklung ist, und das freut mich auch wirklich von Herzen für dich, dass das irgendwie immer so weitergeht und in die richtige Richtung geht. Und jedes Mal, wenn ich dich sehe, habe ich das Gefühl, du bist, wie soll ich sagen, erwachsener geworden, einfach im Sinne von, das ist wirklich jetzt selbstverständlich geworden, dass du da voll im Game drin bist. Und gleichzeitig mischen sich da jetzt auch ein paar neue Töne drüber, wenn wir so, ja, nach ein paar Stunden mal irgendwie so in tiefere Gespräche kommen, dass du da auch irgendwie in letzter Zeit häufig betont hast, dass dieser Traum, den du da leben kannst, auch einen hohen Preis kostet.
Ja, definitiv. Ja, es ist, wo fange ich da an? Also es ist definitiv mein Lebenstraum, das zu machen, das, was ich gerade machen kann. Und man stellt sich das, gerade wenn man jung ist und Bock auf eine Sache hat, meistens immer nur positiv vor, und da sind nur die tollen Seiten. Und wenn man dann halt aber irgendwann realisiert, das ist jetzt aber das Ding, wo ich meine Kohle mitverdiene und wo ich wirklich jetzt unterscheiden muss zwischen Spaß und Arbeit, dass solche Sachen halt nicht immer einfach sind. Man ist viel, viel weg. Also dieses Jahr war ich 2 Wochen zu Hause von Ende Juni bis Mitte September. Das heißt, der ganze tolle Sommer, den viele Zuhörer vielleicht auch zu Hause haben, das heißt, irgendwie mal abends in den Biergarten gehen, die Abende auf dem Balkon sitzend, mit Freunden treffen, die habe ich halt nicht. Oder was heißt, habe ich nicht? Die habe ich schon, aber sehr selten. Davon habe ich vielleicht 2 im Jahr, wo andere das an einem Wochenende quasi haben. Und da ich selber auch ein sehr lebensfroher Mensch bin und sowas total gerne mache, ist das für mich manchmal ein bisschen schwierig, das unter einen Hut zu kriegen, wo man halt sagt, so ja, das ist der Traum und du darfst jetzt in den Norden Japans fliegen und da ganz tolle Sachen drehen. Aber auf der anderen Seite ist das halt auch so. Das heißt halt, man ist 3-4 Wochen von zu Hause weg, hat Zeitverschiebung, hat ein Jetlag, kann mit der Familie in dem Zeitraum nicht viel kommunizieren. Wenn man das halt mal hat, dann ist das sicherlich kein Problem. Wenn man mal einen Urlaub einmal im Jahr hat, dann ist das auch kein Problem. Aber wenn das zum Dauerzustand wird und das ganze Jahr ist, dann ist das sehr anstrengend.
Und du hast ja auch eine Partnerin.
Ich habe auch eine Partnerin, ja. Manchmal kaum zu glauben, aber eine sehr tolle Partnerin, die mit mir ziemlich viel mitmacht und mir sehr den Rücken stärkt und mir auch in den letzten 3 Jahren so viel Energie gegeben hat, an diesem Traum weiter festzuhalten und da nicht den Kopf in den Sand zu stecken. Also allgemein, meine Familie ist da sehr wichtig. Ich komme aus einer Taucherfamilie, die wissen, was das heißt, so viel zu tauchen, und die wissen halt aber auch, wie privilegiert ich bin, dass ich das machen kann, die mich auch immer angetrieben haben, weil es ist ganz normal, dass man mal Phasen hat, wo man eigentlich alles hinschmeißen will und sagt, so, ach, das ist alles viel zu viel und ich habe gar keinen Bock mehr und warum soll ich jetzt nochmal die extra Meile gehen, das wird eh nicht gewertschätzt und bla. Wo ich von meiner Freundin und von meinen Eltern immer den Support gekriegt habe, so, die das nicht haben durchgehen lassen. Die gesagt haben, Lenny, wenn du das willst und wenn du hier im Podcast sitzen willst und solche Geschichten erzählen willst, dann musst du jetzt die Arschbacken zusammenkneifen. Nützt nichts. Es werden andere Phasen kommen, wo es dann ein bisschen entspannter ist und die muss man dann auch voll aufsaugen. Das ist jetzt zum Beispiel der Fall. Aber ich bin aktuell noch an dem Punkt, wo ich sehr viel investieren muss, sehr viel Zeit investieren muss, um diesen Traum wirklich leben zu können, bis sich das etabliert. Und das ist auf der einen Seite ein total toller Prozess, weil man viel lernt und viele Leute kennenlernt und viel machen darf. Aber auf der anderen Seite halt auch ein Preis, wo Freundschaften drunter leiden oder gar in die Brüche gehen, wo man sich dann zweimal überlegen muss, was mache ich jetzt in meiner Freizeit, und vor allen Dingen, wo man anfangen muss zu priorisieren. Also der ist mir wichtiger als der sozusagen. Und das ist eine Sache, die total kacke ist.
Hast du mit deiner Freundin mal so Gespräche gehabt, wo es hieß, funktioniert eine Beziehung überhaupt mit so einem Berufsalltag, oder wo du oder sie gesagt haben, wird schwer für mich so?
Also,
das ist natürlich sehr privat, das
ja,
nur, also nur beantworten, wenn euch das okay ist.
Ja, also ich habe da prinzipiell kein Problem mit. Solche Gespräche haben wir am Anfang der Beziehung gehabt. Also sie kannte mich auch schon, als ich den Job gemacht habe. Das heißt, sie wusste, wo sie sich so, also sie dachte, sie wusste, worauf sie sich einlässt. Und von daher war das von Anfang an eigentlich kein Thema, wobei es natürlich ein Thema ist, wo man drüber redet, was in der Anfangsphase auch nicht einfach war, aber wo wir beide jetzt mittlerweile unseren Weg gefunden haben, dass das funktioniert. Und das hat jetzt schön gedauert, und das ist sicherlich auch, das ist sicherlich auch nicht mit jedem Partner so machbar, aber mit meiner Freundin ist das so, und sie hat sich da mittlerweile dran gewöhnt, sage ich mal, dass ich recht viel weg bin, sieht aber auch gleichzeitig, wie viel mir das gibt und wie wichtig das für mich ist, und unterstützt mich da mit voller Power, auch wenn sie nicht immer einen einfachen Alltag hat.
Toll. Ja, das ist häufig so, dass da eben noch mehr Leute dazugehören als diese eine Person, damit sowas wirklich gesund machbar ist. Und da wirklich auch oftmals ganz viele Helden auch im Umfeld sitzen, wo man wirklich nur den Hut ziehen kann, die einfach selbstlos unterstützen und einem was Gutes wollen und das überhaupt erst möglich machen. Finde ich ganz klasse.
Da habe ich das große Glück, dass ich da 2-3 Leute von in meinem Leben habe, die relativ früh meiner Karriere zu mir gestoßen sind und dieses Feuer in mir gesehen haben und mich seitdem unterstützen. Bei manchen ist das dann ein bisschen weniger geworden, weil sich das einfach auseinanderentwickelt hat, wo aber immer noch der Kontakt da ist. Ja, andere sind halt tägliche Begleiter, die das irgendwie jeden Tag mitmachen, die Höhen und die Tiefen. Wenn man dann den Anruf kriegt und es heißt, ey, ich darf Terra X drehen, das ist die Nummer schlechthin. Man nimmt sich in den Arm und freut sich. Und es ist genauso halt auch, dass du Leute hast, ob Freundin oder Freund, die dann dich in den Arm nehmen und sagen, komm, beim nächsten Mal wird's was. Ne? Lass den Kopf nicht hängen.
Ja. Und wie ist das für dich unter Wasser, wenn du dann in solchen Momenten bist, für die du das ja eigentlich machst, für die du brennst? Auf einmal gibt's diese besonderen Begegnungen. Bist du dann Kameramann, durch und durch und erlebst es quasi einfach nur aus professioneller Sicht? Stimmt die Blende, stimmt die Schärfe, ist all das? Oder sitzt dann da auch noch der Lenny hinter der Kamera, dem, der sich gerade freut wie ein Schneekönig, dass er jetzt diesen Moment erleben kann?
Ich glaube, es ist 95% der Kameramann, weil der weiß, was da dran hängt. Weil wenn da jetzt ein wichtiges Bild ist, das Tier ist jetzt gerade da und man hat Settings nicht richtig eingestellt, das Bild ist verwackelt, es passt alles nicht, dann heißt das halt, Lennart hat das Bild nicht gemacht. So, und das heißt dann in dem Fall halt auch, Lennart ist beim nächsten Mal nicht die Person, die wir als erstes ansprechen, wenn es darum geht. Das heißt auch, dass ich dann beim nächsten Mal unter Umständen einen Job verliere und keine Kohle verdiene. Und dementsprechend ist es schon so, dass mein Kopf anders funktioniert, wenn ich auf einer Produktion bin und ich weiß, jetzt geht's hier um was. Und es ist leider häufig Thema Geld. Das ist so. Dass der Spaß an der Sache irgendwo hinten ansteht erstmal. Aber es gibt natürlich auch Momente, und deswegen sage ich 95%, dass da so ein kleines gewisses Etwas bleibt, wo man dann halt auch einfach irgendwann mal die Kamera runternimmt und einmal hochschaut und wenn man das kann, den Moment genießt. Und für mich ist das vor allen Dingen dann halt der Punkt, ich bin super angespannt und konzentriert, wenn ich das Bild ziehe. Ich habe ja unter Wasser nur einen kleinen Kameramonitor und kann es gar nicht richtig einschätzen, passt es jetzt oder nicht. Und wenn ich dann abends im Hotelzimmer sitze, die Sachen sicher und das dann einmal kurz auf dem Rechner mir angucke und sehe, das ist knackescharf, die Farben passen, das ist alles so, wie wir uns das vorgestellt haben, dann ist da, sind da nochmal so die, diese anderen 5%, die da auch mit einspielen und die sich dann halt freuen wie ein kleines Kind, wenn man dann halt sagt, jo, alles richtig gemacht.
Sehr, sehr cool. Und du hast vorhin geschrieben, es ist dein Traum und dein Feuer, was dafür brennt. Was genau ist denn eigentlich deine Motivation? Also warum willst du unbedingt Unterwasserfilmer sein?
Ich glaube, jetzt erwartet man eine ganz große, tiefgründige Antwort. Aber es ist einfach, das macht mir total viel Spaß. Ich bin schon immer eine Wasserratte gewesen. Bevor ich schwimmen konnte, konnte ich schnorcheln. Kopf unter Wasser war nie ein Problem. Und mit Kameras zu arbeiten, mit solchen Tieren zu arbeiten, in der Weltgeschichte unterwegs zu sein, das ist für mich schon immer irgendwie eine total tolle Sache gewesen und ein riesen Lebenstraum und den darf ich jetzt leben. Also das ist eine riesengroße Motivation, das zu machen. Was auch cool ist, ist die Geschichten davon zu teilen, was man dort erlebt. Das sind Sachen, die sind all die Arbeit wert,
ja,
für mich.
Schön. Und da du so viel in der Weltgeschichte unterwegs bist, möchte ich auch mit dir nochmal in die Kategorie Am Abgrund der Meere gehen.
Am Abgrund der Meere.
Du hast viele Orte besucht und du drehst viele Sachen. Da stellt sich natürlich für mich auch die Frage im Blick auf die Probleme, die wir in den Meeren haben. Was erlebst du da so mit?
Ja, es ist definitiv der Fall, wenn man jetzt viel mit Meeresbiologen zusammenarbeitet, dass man Insights kriegt, die jetzt nicht so auf der Hand liegen. Wo wir jetzt zum Beispiel das Thema Wassertemperatur ansprechen. Das heißt, Gewässer werden wärmer. Das macht natürlich was. Man kennt die Geschichte, dass Korallen davon absterben, dieses Coral Bleaching passiert. Aber auf der anderen Seite macht das halt auch mit ganz vielen anderen Sachen was. Also Fischrouten verändern sich. Wir haben auf einmal Tiere an Orten, die dort gar nichts zu suchen haben. Und an Orten, wo sie sein sollten, sind jetzt andere. Das merkt man schon. Jahreszeiten verändern sich auch saisonal gesehen. Das heißt, man muss zu, wo man früher im Herbst sein musste, jetzt im Winter sein oder gar im Frühjahr. Aber natürlich das, was absolut auf der Hand liegt, die Meeresverschmutzung mit dem Klassiker, die Plastiktüte oder der Müllteppich, der begleitet mich weltweit. Also das ist jetzt wirklich egal, ob ich jetzt im Norden von Rebun, Japan bin. Oder ob ich an der Nordseeküste bin, überall liegt dieser Müll rum und man sieht ihn, manche Sachen sieht man nicht. Ja, das ist natürlich eine traurige Sache, aber auch das ist die Realität unserer Meere.
Und eine Situation, die du mir geschildert hattest, die ich da sehr eindrücklich fand, war ein Müllteppich auf den Philippinen bei eben dieser Imagemaker-Tour, über die wir eben gesprochen haben.
Ja, genau. Und da zeigt sich oder hat sich mir halt auch gezeigt.
Wie muss man sich diesen Müllteppich vorstellen? Wirklich so eine geschlossene Müllfläche, auf die man dazu fährt oder?
Ja, genau. Also wir haben unseren Tauchgang angefangen und dann hat man halt irgendwie erst eine Tüte gesehen und dann bin ich definitiv der Typ Taucher, der dann die Kamera beiseite nimmt. Dann ist mir das Bild in dem Moment auch nicht so wichtig, als dass ich mich da jetzt drauf fokussieren muss und sammle diese Tüte ein und pack sie danach in Müll. Also man muss auch fairerweise dazu sagen, gerade wenn man in dritte Weltländer unterwegs ist, die Wahrscheinlichkeit, selbst wenn man es an Land bringt und dort in einen Mülleimer packt, dass es wieder im Meer landet, ist leider recht hoch. Aber ich sehe es halt auch so, wenn der Guide das sieht, der nicht das Verständnis dafür hat, dass Touristen und Leute, die dorthin kommen, das nicht gut finden. Und der das nicht einsammelt, weil er einfach keine Antennen dafür hat, aber das sieht, dass die Gäste das machen, dann macht er das beim nächsten Mal auch. Mhm. Und genauso ist es halt auf diesem Trip halt auch passiert. Die Rosie und ich, die beiden Young Talents, die zusammen in einem Team sozusagen waren, haben angefangen, diesen Müll einzusammeln, der nach stetig mehr und mehr geworden ist. Und wir hatten dann auch noch drei ältere Herren mit dabei, die ja seit gefühlt Jahrhunderten schon in den Ozean unterwegs sind. Und die waren total drauf gepocht, ihre Fotos weiterzumachen. Und die waren genau wie wir auf einmal, also wenn du nach oben geschaut hast, die ganze Wasseroberfläche war voll mit Müll. Das waren Joghurtbecher, Flipflops, Tüten, Schnüre, alles Mögliche. Also das war wirklich ein Teppich von Müll. Und dann haben Rosie und ich unsere Kameras beiseite gelegt und haben angefangen, diesen Müll einzusammeln. Und dann hat irgendwann unser Guide das auch gesehen und der hat uns dann auch geholfen. Das hat ein bisschen gedauert, aber der hat dann kapiert, oh, das muss hier irgendwie weg. Und die anderen drei, ja, die haben weiter ihre Fotos gemacht und dann bin ich irgendwann zu denen rübergetaucht und habe denen dann halt relativ eindeutig vermittelt, dass sie uns jetzt helfen sollen, den Müll da einzusammeln. Und das haben sie halt nicht gemacht. Und wir sagten, nee, das machen wir nicht, wir sind hier, um Fotos zu machen. Und da war ich, oder waren wir beide stocksauer, weil wir uns so gesagt haben, das könnt ihr doch jetzt hier nicht einfach so liegen lassen. Das macht doch was mit diesem Ökosystem. Das macht es doch kaputt. Ihr wollt es doch fotografieren und zeigen. Warum kümmert ihr euch nicht drum, das halt so zu machen? Und jetzt gibt es natürlich zwei Denken. Die eine habe ich gerade gesagt, selbst wenn du es einsammelst, du wirst nie alles einsammeln können. Und das, was wir eingesammelt haben, ist ein Fingerhut im Ozean. Also das macht keinen Unterschied und es macht auch das Problem auch nicht besser. Vielleicht ist es auch nur was man für sich selbst macht, weil man halt sagt, so, das ist meine Aufgabe, ich muss das machen. Oder man sieht es halt aus der Perspektive raus, dass man sagt, jedes Stück, was aus dem Ozean raus ist, ist ein gutes Stück. Und so tick ich halt. Und da kam es dann abends beim Abendessen dann nochmal zur Diskussion, weil die Leute das auch gemerkt haben, dass wir jungen Hüpfer in dieser erfahrenen Truppe an dem Abend nicht gut gelaunt gewesen sind. Und dann habe ich das Thema selber nochmal angesprochen und habe die halt gefragt, warum habt ihr das denn nicht gemacht? Warum habt ihr nicht auf uns gehört und uns geholfen? Und dann kam halt eben genau diese Antwort, wo wir gesagt haben, ja, es macht doch keinen Sinn, das halt einzusammeln, weil es so viel ist. Und selbst wir fünf Leute hätten doch nicht alles einsammeln können. Und da dann halt ins Gespräch zu kommen und auch solchen großen Namen der Branche Parole zu bieten und zu sagen, so, nee, es kommt auf jedes Stück drauf an, das hat definitiv auch nochmal den Unterschied in dieser Reise gemacht, wo man gemerkt hat, dass es zwei unterschiedliche Generationen gibt, die auch unterschiedlich mit dem Ozean umgehen. Und in dem Fall war es halt so, die jungen Leute haben sich sehr darum gekümmert, was auch drumherum passiert. Und die ältere Generation war halt eher so, nee, wir müssen jetzt hier unser Bild machen. Hm.
Hattest du das Gefühl, am Ende waren die bereit, deine Position auch anzunehmen?
Von einer Person ja, von den anderen nicht.
Okay.
Die anderen haben es nicht verstanden.
Ja. Stark. Ich finde es auf jeden Fall toll, dass ihr da erstens den Mut hattet, das anzusprechen, aber zweitens natürlich auch einfach in der Sache, dass ihr in dem Moment die Kamera habt Kamera sein lassen, sondern da eingesammelt habt. Und wie du schon sagst, das sind halt diese einzelnen Teile. Und jedes Teil, was im Meer gelandet ist, das wird da zu fast 100% nicht mehr rauskommen. Und es wird da zu fast 100% irgendeine Form von Schaden anrichten.
Genau.
Es sind nämlich die einzelnen Teile, die am Ende den Tieren was antun. Ne? Also wenn irgendwie ein Fisch in sich in so einer Plastiktüte verheddert und da drin dann stirbt oder sowas, dann hat diese eine Plastiktüte den Unterschied gemacht. Und deswegen, ich kann das verstehen, dass man in so einem Moment das Gefühl hat, boah ey, die schiere Größe dieses Müllteppichs über uns, den wir ja alleine niemals aufräumen können, schüchtert uns so ein, dass wir sagen, ja gut, dann brauchst du auch gar nichts machen. Aber
wenn ja, aber das ist ja genau der falsche Ansatz.
Genau, das ist genau, glaube ich auch, weil es ist eine Summe aus ganz vielen kleinen Problemen und das wäre so, wie wenn ein riesiges Haus brennt und dann steht da nur ein Feuerwehrauto und dann sagen die, ja, dann brauchen wir jetzt auch gar keinen erst retten, weil wir schaffen es ja eh nicht alle zu retten.
Das ist ein super Beispiel dafür. Ja. Und ich denke mir halt auch jedes Mal, wie du gerade sagst, in Summe macht es dann am Ende viel aus, wenn jeder von den Tauchern, die dort dieses Tauchgebiet betauchen, ein Stück mit rausnehmen, dann sind das in einer Woche 100 Teile. 100 Teile machen natürlich schon echt was aus. Und wenn es halt aber nur einer macht, dann ist es am Ende nur ein Teil. Und das ist natürlich dann schon ein Unterschied.
Und man muss sich ja auch wirklich vor Augen führen. Man denkt dann, ich selber, ich nehme jetzt nur 10 Teile, 20 Teile mit. I don't know. Aber wenn auf einmal der Guide anfängt, das sieht und drüber nachdenkt und denkt, ach Mensch, guck mal, das scheint den Leuten wichtig zu sein und vielleicht erstmal so ganz egoistisch denkt, dann mache ich das doch jetzt mal, dann kommt das für die Leute irgendwie besser an, dann sammelt der da ja super oft tauchen geht, auf einmal auch ganz viele Teile ein und es fangen immer mehr Leute an zu sagen, ach komm, jetzt nehme ich mal ein paar Teile mit. Ich finde es ja auch immer gut zu sagen, ich breche jetzt vielleicht nicht den kompletten Tauchgang ab und schmeiß meinen Job als Kameramann hin, weil auch du wirst Situationen haben, wo du weißt, jetzt geht's um den Money Shot für den Dreh. Ich kann mich jetzt gerade nicht um die Mülltüten kümmern und dass du in so einem Moment dann auch Peace of Mind hast, zu sagen, ey, jetzt ist gerade was anderes dran. Aber falls ich dann auftauche und gerade ins Boot gehe, dann nehme ich trotzdem noch ein paar Teile mit, wo es halt geht. Und da diese immer den richtigen Modus zu finden, sich nicht viel zu viel vorzunehmen, aber zu wissen, auch wenn man wenig macht, gerade damit kann man auch viele Leute anstecken und dadurch wird der Effekt noch viel größer.
Definitiv, definitiv. Und es ist so, dass die Guides vor Ort ganz häufig denken, die Leute kommen dorthin, um das eine Tier zu sehen. Und deswegen sehen die auch nur dieses eine Tier. Und alles das, was da drumherum passiert, da haben die keine Antennen für. Ja. Warum auch? Also, oder woher auch? Weil es hat ihnen nie jemand beigebracht, zu sagen so, es gibt auch Leute, die finden das große Ganze halt interessant. Weil in unserer Gruppe hast du es ja gesehen. Die Mehrheit hat sich nach wie vor fürs Tauchen und für die Tiere interessiert und ein Kleinteil dafür halt für das Umweltding drumherum. Und auf den Malediven ist mir was Ähnliches passiert, wo so ein fettes Schiffstau im Wasser hang, mit so einer Schleife halt auch. Also wo ein Manta oder ein größeres Tier hätte reinschwimmen können und da nicht mehr rausgekommen wäre. Direkt neben unserem Boot. Und die Guides gucken sich das an und zeigen noch drauf und sagen halt, ja, hier, guck mal, so ein Seil. Und nichts passiert. Und dann bin ich ins Wasser gesprungen, habe das rausgezogen und dann so aufs Boot drauf geklatscht. Und dann haben die mich mit großen Augen angeguckt und haben gesagt, warum machst du denn das? Und dann habe ich denen halt gesagt, ja, was ist denn, wenn das in eurer Schiffsschraube ist? Oh ja, krass. Ich sag ja, und was ist das, wenn das in dem Manta ist, den wir gerade unten gesehen haben? Oh ja. Und das ist halt wichtig, finde ich, als Gast in solchen Ländern, da natürlich nicht zu pushy zu sein und denen irgendwas aufdrücken und den Leuten sich also über die stellen und sagen, ich bin was Besseres, aber als gutes Beispiel vorangehen und halt auch einen praktischen Weg erklären. Also gerade so in dem Moment mit der Schiffsschraube war das für die Jungs total einleuchtend, weil die dann gesagt haben, ja krass, dann können wir ja nicht mehr fahren und dann verdienen wir ja kein Geld.
Ja.
Und das halt umzumünzen, dass das halt auf der einen Seite für euch als Menschen Impact hat, aber auch auf die Tiere, weswegen wir als Gast hierher kommen, das ist am Ende dann halt das Ding, was man versuchen muss zu vermitteln.
Sehr cool. Lass uns mal in die letzte Kategorie gehen.
Ebbe oder Flut?
Tauchen mit oder ohne Kamera?
Ja. Gute Frage. Kann ich nicht beantworten.
Musst du. Entweder oder.
Mit. Dann mit Kamera.
Dreh an einem besonders exotischen Ort, also weit weg, aber ganz toll, oder ganz nah vor der Haustür?
Ah, auch das ist eine schwierige Frage. Auf der einen Seite total gerne exotisch und weit weg, weil das immer besonders ist und eine besondere Herausforderung bringt. Aber ich habe auch sehr zu schätzen gelernt, in Europa zu arbeiten, weil wir in Europa auch total tolle Sachen haben, eine unfassbare Megafauna haben.
Und also Megafauna sind die ganz großen Tiere.
Genau, und dementsprechend unser Fußabdruck für die Welt nicht so schlimm ist, als wenn ich jetzt nach Raja Ampat, Palau, Australien, keine Ahnung was reisen würde für 2 Wochen, um dort ein Tier zu drehen, was ich auch rein theoretisch hier vor unserer Haustür haben könnte.
Ja, wenn es darum geht, nachhaltig zu leben, bist du da streng zu dir selbst oder drückst du auch mal ein Auge zu?
Ich glaube, ich bin kein gutes Beispiel für der nachhaltigste Unterwasserkameramann der Welt. Da gibt es sicherlich einige bessere. Aber man versucht natürlich, so gut es geht und sofern es im Rahmen geht, nachhaltig mit Projekten umzugehen. Aber ich würde mich jetzt nicht hinstellen und sagen, ich bin das beste Beispiel. Also ich mache mir viele Gedanken und versuche auch viele Prozesse möglichst nachhaltig zu lösen. Aber es ist leider halt auch nicht immer möglich.
Dein größter Erfolg ist?
Dass ich jetzt das machen kann, was ich gerade mache.
Und das konntest du erreichen, weil?
Das konnte ich erreichen, weil ich die letzten Jahre echt Gas gegeben habe und viel gearbeitet habe, viel Zeit da rein investiert habe, nie die Passion verloren habe, nie den Spaß verloren habe. Und selber mir auch eine Pause gegeben habe, wenn ich gemerkt habe, jetzt geht der Spaß gerade so ein bisschen flöten. Weil wenn man dann am Ende zu viel macht, dann schlägt das Ganze um und man fühlt sich eher unwohl. Und dann funktioniert das Ganze nicht.
Etwas, das ich unbedingt einmal filmen möchte, ist?
Das sind einige Sachen. Also das meiste ist im Tierbereich tatsächlich. Ich würde total gerne mal was mit Krokodilen machen. Auch wenn das zu Hause eine Diskussion werden könnte, die nicht so einfach wird. aber das ist definitiv auf der Liste. Ich würde gerne nochmal in richtig kaltem Wasser drehen. Norwegen war schon kalt, aber ich rede jetzt wirklich über einen Gefrierpunkt dort arbeiten. Wobei ich eher der Typ bin für wärmere Gewässer. Aber mir gegenüber würde ich mir das gerne nochmal beweisen. Und ich glaube, dass der Great White, der große weiße Hai, auch ein Tier ist, was ich total gerne irgendwann mal filmen würde.
In 5 Jahren werde ich
der beste Kameramann der Welt sein. Nein, das nicht. Ich kann es ja nicht sagen, weil alleine in den letzten 2 Jahren total viel passiert ist, wo ich nie gedacht hätte, dass das in dieser Zeit so schnell passiert. Ich hoffe, dass ich in 5 Jahren nach wie vor das machen kann, was ich jetzt gerade mache. Vielleicht noch ein bisschen intensiver, mit größeren Projekten, die mehr Anspruch irgendwie haben, also einen höheren Qualitätsanspruch haben und ich dem gerecht werde und dementsprechend besser werde.
Lenny, ich danke dir, dass du dir heute noch die Zeit genommen hast, hier im Hotel in unserer kuscheligen Höhle aufzunehmen. Und ich drücke dir wirklich die Daumen, dass diese Geschichte so weitergeht. Ich finde das total beeindruckend und toll. Ich finde es auch klasse, dass du gerade nochmal gesagt hast, dass es bei all der Arbeit, die dahinter steckt, es auch wichtig ist, mal sich die Pausen zu gönnen, wenn es wirklich nötig ist. Und ich wünsche dir da, dass du eine tolle Balance findest zwischen einem Job, der dich total erfüllt und der sich immer weiterentwickelt und dich zu immer größeren und spannenderen Produktionen führt mit ganz, ganz besonderen Unterwassererlebnissen, aber gleichzeitig eben auch eine Balance da ist zu deinem Privatleben, zu der Familie, zu den Freunden, zu deiner Partnerin und das Ganze wirklich gesund weitergeht und so, dass es dich glücklich macht.
Ja, hoffe ich auch und you never know, aber ich arbeite auf jeden Fall dran, dass es so bleibt. Vielen Dank.
Sehr gerne. Mach's gut. Ciao.
Tschüss.
Das war Lennart Rossenfeld und mir hat es unfassbar Spaß gemacht, mit ihm nochmal die letzten Jahre aufzuarbeiten und ich finde, er hat tatsächlich eine tolle Entwicklung hingelegt. Nicht nur beruflich, sondern auch in seiner Persönlichkeit. Er hält auch mittlerweile immer mal wieder Vorträge, wo er von seinen Abenteuern erzählt. Da hatte ich auch einmal schon das Glück, einen davon zu hören und das macht wirklich Spaß. Also selbst da lohnt es sich, an ihm dran zu bleiben, ihm vielleicht mal auf Instagram zu folgen und dazu zu hören. Und nachdem wir über diese Terra X-Folge gesprochen haben, auf ZDF wird diese Folge voraussichtlich am 25.08.2024 ausgestrahlt.
Und zum Ende dieser Folge habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Und der nimmt uns mit nach Neuseeland, einem der Sehnsuchtsort der Deutschen. 18.000 Kilometer entfernt, grüner Regenwald, endlose Strände und noch viel mehr Schafe. Im Podcast Holy Sheep Neuseeland dokumentiert die deutsche TV-Autorin Jenny Jacobeit mit ihrem neuseeländischen Mann Christopher Cook ihre eigene Auswanderung und Reise nach Neuseeland. Und die fand auf dem Landweg statt mit drei Kindern. Also an sich schon mal ein Riesenabenteuer. Das Herzstück von diesem Podcast sind die ganzen Interviews mit Reisenden und mit Auswanderern. Wilde Geschichten vom Ende der Welt und viele Tipps und Tricks machen diesen Podcast zu einem echten Geheimtipp unter Reisenden. Und für alle Meeresliebhabenden ist die aktuelle Folge, also die vom 7.6.2024, der beste Einstieg. Titel: Weltreise auf dem Meer mit dem Segelschiff nach Neuseeland. Und wer da einschaltet, hört die Geschichte von dem deutschen Pärchen Talisa und Finn. Sie haben ein eigenes Segelboot gekauft, um damit um die Welt zu reisen. Auf halber Strecke, also in Neuseeland, haben sie dann Jenny getroffen und ein tolles Interview über ihre anderthalb Jahre auf dem Segelboot aufgenommen. Also nochmal, der Podcast heißt Holy Sheep Neuseeland. Jeden Freitag gibt's dort eine neue Folge, alle immer toll produziert von Jenny mit richtig guten Fragen. Und wenn es euch gefällt, dann könnt ihr richtig schön durchbingen, denn es gibt bereits über 100 Folgen von Holy Sheep. Den Link zum Podcast findet ihr in den Shownotes und ich würde sagen, auf jeden Fall jetzt im Anschluss da mal reinhören. Viel Spaß! Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und sie hat dich inspiriert, denn genau dafür mache ich diesen Podcast. Mir geht es darum, möglichst viele Menschen für die Meere zu begeistern, denn ich glaube, das, was man liebt, das will man auch schützen. Genau aus diesem Grund ist auch der Blue Awareness e.V. der Sponsor dieses Podcasts. Der hat genau dasselbe Ziel, Bewusstsein für die Meere zu schaffen. Und wenn du das ebenfalls eine tolle Mission findest, dann kannst du den Verein und vor allem diesen Podcast unterstützen, indem du ihn beitrittst. Das kostet 2 Euro pro Monat, mit Ermäßigung sogar nur 1 Euro pro Monat. Und dieses Geld wird dann benutzt, um zum Beispiel die Produktion dieses Podcasts zu finanzieren. Und das ist wirklich eine ganze Menge Arbeit. Dementsprechend würde es mich riesig freuen, falls du Lust hast, dem Blue Awareness e.V. beizutreten oder ihn einfach durch Spenden zu unterstützen. Denn das ermöglicht mir, immer weitere Folgen von Helden der Meere zu produzieren und ich würde mich freuen, wenn wir uns bald wiederhören, bei eben einer solchen weiteren Folge von Helden der Meere. Aufnahme, Produktion und Schnitt: Christian Weigand. Musik: Paul Timmich und Dorian Behner. Design: Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien: Moritz Schelius.